Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nachgeforscht. Und heute zu Gast ist Dr. Rudolf Inderst, Kulturwissenschaftler, ist außerdem inzwischen in der Spieleindustrie in Lohn und Brot als Community Strategist bei Koch Media, ist Ressortleiter digitale Spiele bei Nahaufnahme CH. Und wir haben uns darauf geeinigt, wir sagen, er doziert außerdem noch so rum, quer durch die Bundesrepublik. Hallo Rudolf, grüß dich.
Das freut mich sehr, dein Gast sein zu dürfen heute, und alles, was du gesagt hast, ist wahr.
Hervorragend, ja. Wir hören es schon, der Rudolf ist uns zugeschaltet via Handy. Sie müssen also sozusagen auf die übliche ohrenschmeichelnde Tonqualität ein wenig verzichten heute, meine Damen und Herren. Das passiert übrigens häufig. Häufig passiert das mit Wissenschaftlern, ja, dass sie so über Steinzeittechnologie mit uns sprechen.
Ja, weil sie nicht mit entsprechenden Mitteln ausgestattet werden von der öffentlichen Hand, die sich nur auf Atomkraft und Space Rays versteift.
Ja, oder Robotik, ne? Hättest du mal hier KI-Systeme oder Robotik studiert?
Genau, richtig. Ich Narr.
Aber die Kulturwissenschaftler, ach, hey. Ja. Naja, ich habe es schon angedroht. Erklär uns mal ganz kurz, weil ich könnte mir vorstellen, die einen oder anderen Menschen sagen, was ist das denn? Was macht ein Community Strategist bei Koch Media?
Ja, also dieser Titel ist natürlich, Namen sind immer Schall und Rauch, das wissen wir ja. Es geht im Grunde darum, wir haben nach einem Begriff gesucht, der so ein bisschen die davor stattfindende, oder ich war davor als Social Media Manager für die deutschsprachigen Territories hauptsächlich am Start. Und dann hat sich dieses Feld aber, ja, wie soll man sagen, am besten internationalisiert. Das heißt, plötzlich ging es nicht mehr nur um die deutschsprachigen Territories, sondern eben praktisch weltweit, Nordamerika vielleicht ein bisschen ausgegliedert. Aber tatsächlich darf ich jetzt überall ein bisschen so die Finger hineinstecken. No porno intended. Und da haben wir eben einen Begriff gesucht, und da kamen wir dann eben auf diese stolprig klingende Mischform International Community Strategist tatsächlich. Aber im Grunde kann man sich es vorstellen wie eine Mischung aus Social Media Manager und Community Manager, nur eben in einem bisschen größeren Stil, mit Schwerpunkt vielleicht auf Strategie statt operativer Umsetzung. Ja.
Okay, das klingt interessant, aber wenn das Thema wird, dann ein andermal. Heute geht es sozusagen um die Wissenschaft, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Es wird jetzt so ein bisschen Meta. Du hast einen Forschungsschwerpunkt, und da geht es darum, über die Darstellung von Wissenschaft in Computerspielen. Also ein Wissenschaftler forscht über die Darstellung von Wissenschaft. Das mal hier, ist das Eigeninteresse? Ist es besonders egozentrisch oder ist es nur besonders Meta?
Also ich erzähle da gerne folgende Geschichte, die Einleitung, also die manche als True Story Bro, andere als Interesting Story Bro abtun. Aber der Beginn meines Interesses war tatsächlich dergestalt, ich saß bei meinem Doktorvater, wir besprachen damals eine Arbeit, und irgendwann sagte er, hat auf die Uhr geschaut, ganz hektisch, und gesagt, oh Gott, ich muss in Sitzung XY. Und wir wussten beide, dass es eine Sitzung sein wird, die mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun hat. Aber viele, die an der Uni arbeiten, wissen ja, sie müssen dauernd in Gremien sitzen, die mit der Wissenschaft und der Forschung eigentlich gar nichts zu tun haben. Und das finden die meisten ganz schrecklich. Und dann fiel dieser berühmte Satz, der mich aufhorchen hat lassen. Ja, Herr Inderst, warum ist denn das nie Teil in Computerspielen? Warum zeigt niemand diesen drögen Alltag, wie Wissenschaft wirklich auch funktioniert in Deutschland? Und da wurde ich so hellhörig, dachte mir, stimmt, wie zeigen denn heutige Video- und Computerspiele eigentlich den Wissenschaftsbetrieb? Und das, ja, so begann im Grunde mit dieser einfachen Begegnung, mit diesem Vorfall, begann mein Interesse an dem Thema, so als Ursprungsort und Handlung, richtig, ja. Und der Weg führte dann über einige Stationen eben zu einer Dissertation, die jetzt an der Uni Passau eben gerade begutachtet wird. Es war ein etwas längerer Weg, manchmal auch etwas steinig, aber gut Ding will Weile haben, wie es so schön heißt.
Okay, ja, das ist ja immerhin. Also eine nette, humorige Origin-Story haben wir schon mal verbucht. Das ist schon mal sehr gut.
Genau.
Dann würde mich ja schon mal interessieren. Wir können ja mal einfach mit so einer Zusammenfassung starten. Also kann man das runterbrechen? Wie wird sie denn dargestellt? Gibt es da irgendwas, weiß nicht, ne? so ein Abstract musst du ja sicherlich auch irgendwann formulieren. Wie wird sie denn dargestellt, die Wissenschaft?
Also ich habe mich bemüht, also versucht darzustellen, es ist klar, dass man vielleicht ganz grob gesprochen, wenn man mal auf das Konzept oder das Medium Spiel draufschaut, hat man ja, also jetzt wirklich vereinfacht und grob gesprochen, diese schönen beiden Grundpfeiler. Einmal eben die Spielenarration, was wird da erzählt für eine Geschichte, und zum anderen eben vielleicht Spielregeln, Spielmechaniken, so das Ludische, ja. Und wichtig war mir eben aufzuzeigen, obwohl ich selbst durchaus narrative Schlagseite habe in meinem Vorlieben, war es mir ganz wichtig, auch anzugucken, wie wird denn auf der Spielmechanik- und Spielregelnseite Wissenschaft abgebildet in Spielen. Und es wäre auch, glaube ich, langweilig gewesen, nur zu sagen, es gibt ein anderes Medium, nennen wir es mal Film, das kennt der ein oder andere vielleicht, und auch dort werden ja Wissenschaftler und Wissenschaftsbetrieb dargestellt und entsprechend passiert es auch an Spielen. Okay, damit wäre aber noch nichts, finde ich, großartig Neues gesagt. Und darum lohnt es sich, da muss man genauer reinzugucken, was zeichnet, was macht denn Spiele so einzigartig in ihrer Wissenschaftsdarstellung? Und das habe ich versucht, in der Arbeit so rauszuarbeiten. Jetzt sagst du ja, und was ist es denn jetzt?
Ja, genau.
Richtig. Es ist ziemlich schwierig. Vielleicht sieht man es am deutlichsten in dem Bereich Strategie- und Aufbauspiel, was da so, wie da so Technologie und Wissenschaft und Forschung dargestellt wird. Nämlich natürlich wirklichkeitsreduziert. Also es sollte jedem klar sein, dass Spiel als Medium natürlich einen gewissen Einfluss hat auf die öffentliche Wahrnehmung von Wissenschaft, dass sie Bilder formen und prägen oder sie auch in Frage stellen, aber dass sie sie auch immer wirklichkeitsreduziert darstellen. Das ist vielleicht mal grundsätzlich festzuhalten. Die erschaffen ein Bild, aber das kann natürlich keine Abbildung von Wirklichkeit sein. Ich denke, dass es darum auch nicht in der Abbildung geht, wenn Designer sich daran setzen und Spieler ein Spiel spielen wollen. Um diesem ganzen großen Komplex Herr zu werden, wie wird es denn dargestellt, war es für mich zumal wichtig einzugrenzen, auf was konzentriere ich mich denn tatsächlich? Und ich habe da so ein vier, wenn man so möchte, linsriges oder ein Vier-Fokus-Modell entwickelt, beziehungsweise entwickelt es vielleicht schon zu hoch gegriffen, aber habe mir überlegt, wie kann man es eben filtern und habe mir in der ersten Linse angeschaut, wie wird denn Wissenschaft im bereits angesprochenen Strategie- und Aufbauspiel dargestellt. Dann habe ich mir in der zweiten Linse angesehen, wie schauen denn diese Lebensläufe von Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Spielen aus? Also praktisch gibt es da so wissenschaftliche Biografien und Karrieren, auf die man gucken kann. Und dann habe ich mir drittens angesehen, an was für Orten findet denn Wissenschaft und Forschung in Spielen statt? Zum Beispiel Labore oder Bibliotheken oder auch Hörsäle. Was gibt es da für Orte, an denen Wissenschaft zum Schauplatz wird? Und dann letztens, und das war vielleicht also für viele Leser dieser Arbeit, die da so reingelesen haben, das interessanteste Kapitel, in der vierten Linse habe ich mir so ein Thema rausgesucht, nämlich Transhumanismus, das so ein Beispielthema ist, wie Wissenschaft in Spielen verhandelt wird, sagt man ja. Also wie stellen Spiele das dar, wie kritisch gehen sie damit um? Weil das für mich so ein Thema ist, Transhumanismus, da klingelt es bei vielen, die sagen sofort, dazu könnte ja ein Wissenschaftler etwas sagen. So ein Thema habe ich gesucht, bei dem die meisten Leute sagen, das verbinde ich sofort und unmittelbar irgendwie mit dem Thema Forschung und Wissenschaft. Darum ging es mir in der vierten Linse, ja.
Okay. Aber gibt es so eine Art Fazit? Also kann man das kategorisieren als die Darstellung von Wissenschaft ist unterm Strich eher positiv? Also das Medium könnte ja insgesamt sozusagen über alles hinweg sozusagen, kann es ja eher der Darstellung von Wissenschaft positiv zugewandt sein. Ja, Wissenschaftler sind sozusagen die Dinge voranbringen, ja, sind vielleicht auch mal Helden in Half-Life. Oder sie sind häufig irgendwelche verrückten Wissenschaftler, so wie in Bioshock. Gibt es da irgendwie, kann man das so kategorisieren oder ist es einfach zu vielfältig?
Nein, also ich glaube sowieso, dass der Mensch sich solche Schubladen, wie du sie gerade aufgemacht hast, so diese Fächer, dass der sie immer aufmacht, weil es sind kulturelle Muster, in denen er denkt und das macht er seit Kindesbeinen an und werden auch immer ausgeprägter. Vielleicht werden sie mit dem Alter im besten Fall differenzierter. Und bei manchen Erwachsenen reduziert sich der Filter dann auf einen Filter, Hashtag AfD. Und dann kann man aber schon sagen, dass so Muster wie zum Beispiel der von dir angesprochene Mad Scientist, ja, der verrückte Wissenschaftler, voller Hybris, der erschaffen möchte und sich neben Gott als Schöpferkrone etablieren möchte, genauso in einem Sinne einer Medientradition Eingang findet in Computerspielen. Das ist eben diese eine Seite. Aber die andere Seite ist auch die, wenn man eben ruhig mal in diese erste Linse, also Strategie- und Aufbauspiele rein. Ich glaube, jeder, der dieses Genre spielt, dem ist der Begriff des Technologiebaums oder Englisch Tech Tree auch bekannt. Und dort wird schon ein sehr interessantes, also wenn ich interessant in Anführungszeichen, Bild von Forschung vermittelt. Und zwar eines, das immer nach vorne gerichtet ist. Eines, das meistens auch funktioniert, bei dem es keine unerwarteten Fehlschläge gibt. Man sieht ja zum Beispiel oft schon bei Tech Trees, die nächste Stufe, die man erreichen kann, die man ausbauen kann, die ist nur grau hinterlegt. Also man weiß genau, wenn ich dies, das und jenes ABC erfülle, dann werde ich endlich die neue Tech-Tree-Fähigkeit haben, dann wird sich meine Wissenschaft in die Richtung entwickeln. Also das ist natürlich ein sehr reduziertes Bild von Forschung und vor allem ein sehr ja, positivistisches, ein sehr lineares Bild von Forschung. Da gibt es wenig Fehlschläge. Das wäre jetzt ein Beispiel, wo man das ganz gut absehen kann. Und dann, und das war die große Schwierigkeit, und du unterbrichst mich einfach, oder? Wenn es dann zu wild wird.
Ja, bitte, nur weiter.
Genau. Und dann stand ich vor einem gewissen Problem. Zum Beispiel habe ich festgestellt, während auch in dem, nennen wir es ruhig mal, anderen Medium Film, sehr oft auch Wissenschaft in Laboren oder Bibliotheken passiert, gibt es zum Beispiel bei einem Thema, nämlich bei dem Thema Hörsaal, man kennt ja die so berühmten College-Filme, ja, da spielen ja Hörsaal eine große Rolle, zum Beispiel in Prüfungssituationen oder dort, wo Studenten von ihren gemeinen Dozenten gedemütigt werden oder wo andersrum geniale Studenten und Studentinnen ihre Dozenten vorführen und so Egenios vor allen beweisen. Da hat man zum Beispiel, habe ich den Eindruck, noch kein Mittel gefunden, das in ein Spiel mit Regeln oder Mechaniken zu transportieren, außer vielleicht als Puzzler oder Rätselspiel oder man erinnert sich in, ich glaube, es war Dark Souls, das nagel mich jetzt nicht fest, bei dem es einen Hörsaal gibt als schaurigen Platz. Aber prinzipiell tun sich bei manchen Themen, wenn es darum geht, Wissenschaft sozusagen zu übersetzen, wie funktioniert denn das? Also nicht nur technisch, sondern wie kann man zeigen, dass jemand eine Idee im Kopf entwickelt? Ja? Da ist man schnell, finde ich, bisher an den Grenzen von Spieldesign angekommen, um mal so weit zu sprechen.
Okay, aber nur um es zu konkretisieren, können wir sagen, ob das Medium eher pro-Wissenschaft oder eher wissenschaftskritisch ist?
Meinem Dafürhalten, also wenn ich über die gesamte Palette, die ich mir angeschaut habe, blicke, dann würde ich sagen, dass ich da durchaus ein eher positives Gesamtbild abzeichnet. Aber nochmal, das ist oft vom Genre sehr stark abhängig. Diese, es geht schief, weil der Mensch so viel Hybris hat, denken wir an die ganzen Sci-Fi-Labore in Doom, wo man sich gedacht hat, geil, schneller Transportweg von A nach B, oh, Höllentor, oh, blöd, schlecht, naja, dumm gelaufen.
Ja, genau. Also ich meine, da können wir auch einfach, weil es sich anbietet, auch wenn es ein bisschen wild ist, einfach direkt sogar zu dem Thema des Transhumanismus springen. Mhm. Ich glaube, da denken nämlich alle erstmal an Deus Ex, weil das Wort, der Begriff des Transhumanismus, der wurde da, glaube ich, in der Vermarktung auch viel gebraucht.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass deswegen viele jetzt an diese neueren Deus Ex-Teile denken, also an Human Revolution und wie hieß der andere doch gleich?
Puh, da hast du mich aber jetzt ganz schön erwischt. Das haben wir so nie besprochen.
Ja, 3 und 4 halt, ja. So, oder?
Ja, das stimmt.
Aber da geht's halt, also da geht's quasi darum, der Mensch wird durch wissenschaftliche Methodik, ja, durch das Hinzufügen von sogenannten Augmentierungen, ja, also Ersatzteilen, ja, ein kybernetischer Arm oder Implantate, wird er zum Übermenschen. Aber das Ganze hat natürlich eine Schattenseite. Und das ist in der Darstellung in jetzt den Deus Ex-Spielen in den neueren doch eher eine Dystopie, die da entwickelt wird. Das heißt, es geht um unterschiedliche Klassen, die dann noch weiter auseinanderdividiert werden. Die Reichen können sich die guten Implantate leisten und sind dann tatsächlich häufig effektiv sozusagen Übermenschen geworden. Und die Ärmeren, die kommen nicht hinterher, die haben die Implantate, die schreckliche Nebenwirkungen haben, die werden noch weiter abgehängt, weil sie eventuell normale Menschen bleiben müssen. Es gibt dann auch noch Auswirkungen darauf, auf dass dann Leute aus religiösem Verständnis auf diese Technologie verzichten wollen und so. Aber insgesamt ist es ja eher so ein, oh mein Gott, die Wissenschaft hat eine Hölle erschaffen sozusagen, bis auf ganz wenige, auf die oberen 1%, die damit gut klarkommen.
Ja, das stimmt. Also wir haben es ganz oft sozusagen mit dem Thema Bioengineering und Enhancement und Nanomaschinen zu tun. Und das Interessante ist, das beginnt bei Spielen ja eigentlich zu einem, klar haben wir jetzt dieses, haben wir diese Titel, die du gerade genannt hast, im Kopf, aber, und das finde ich ganz interessant, im Grunde begleitet uns diese Idee, dass wir durch bestimmte Items in Spielen eine Verbesserung unserer Fähigkeiten erzielen, ja schon Ewigkeiten. Nämlich durch den einfachen Begriff des Power-Up. Stärkere Waffen, die oftmals mit dem Körper verschmelzen oder uns andere fähig mehr Kraft vermitteln. Solche Geschichten begleiten ja Spieler und Spielerinnen schon seit Ewigkeiten. Vom einfachen Jump'n'Run bis zum heutigen AAA-Produkt tauchen solche Ideen ja immer wieder auf. Und klar ist dann die grundsätzliche Frage, wie viel Mensch bleibt da noch übrig? Aber das ist dann schon ein sehr reflektierter Gedanke. Zunächst auf der spielmechanischen Ebene begrüßt der Spieler ja eigentlich zunächst mal diese Verbesserung, die er in den Leveln erreicht und bekommt, weil er damit glaubt, seine Spielziele einfacher verwirklichen zu können, ja.
Das ist richtig, ja. Ist natürlich auch so, dass man der Adam Jensen, den man spielt in den Deus Ex-Titeln, um die es geht, man hat in der Erzählung werden vielleicht sozusagen all diese Schattenseiten greifbarer. Spielerisch ist es tatsächlich auch da ja sehr positiv. Man sitzt ja so da und schaltet auch dann dort weitere Augmentierungen frei, hat dann irgendwie ein erweitertes Repertoire, um sich gegen seine Gegner zu verteidigen. Und auch da würde ich ja mal sagen, so unterm Strich kann man als Spieler durchaus zufrieden sein, ne?
Ja, das stimmt. Also, wenn es natürlich Spieldesigner hinkriegen, dass man da ein, denke schon, dass im Grunde das ist aber jetzt sozusagen meine persönliche Einschätzung, meine persönliche Vorliebe als Spieler, dass natürlich eine ambivalente Spielwelt, in der Technologie und Forschung, und dazu müsste man auch noch mal was sagen später, irgendwie als zweischneidiges Schwert dargestellt werden. Jenseits von diesen schlimmen absoluten Entwürfen, wo du genau weißt, ah, das machen sie jetzt und 2 Sekunden später bricht die Hölle los. Es ist nett, aber es ist eigentlich spielerisch, finde ich, im Gesamtpaket uninteressanter, weil gerade diese Vielschichtigkeit von Forschung und Technologie und Wissenschaft, so im Gesamtpaket, diese 3 Kernbegriffe, die machen eigentlich schon das Reizvolle aus, wenn mit denen gut jongliert wird, da ein bisschen Vorteil, da ein bisschen Nachteil. Und ich denke auch, dass das Medium Spiel eigentlich prädestiniert ist oder stark genug ist, um diese Vor- und Nachteile irgendwie auch konkret auf dem Bildschirm auszuverhandeln, für den Spieler sehr wahrnehmbar zu machen. Ja. Vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz kurz der Einwurf. Natürlich gibt es, wenn man es mal genau anschaut, zwischen diesen Begriffen Technologie, Forschung und Wissenschaft, vor allem Wissenschaft und Forschung, Unterschiede, ja, so semantische Unterschiede. Aber ich habe die in der Arbeit in der Arbeit habe ich versucht auch darzustellen, ganz bewusst darzustellen, dass ich die praktisch fast als Synonyme benutze, weil es offensichtlich im allgemeinen Sprachgebrauch erstens auch so der Fall ist und vor allem im englischen Sprachgebrauch die Dinge immer zu näher zusammenrücken. Weil oftmals, wenn Leute von Science sprechen, ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie hauptsächlich eigentlich nur noch an Naturwissenschaften denken. Und praktisch die Humanities-Seite, also die Liberal Arts sozusagen, die natürlich auch interessant sind für die Arbeit, fast keine Rolle mehr spielen. Und das Tragische ist, dass diese Art von Forschenden, also sozusagen Geisteswissenschaftler oder auch Sozialwissenschaftler, Medienwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, denen traut man eigentlich allgemein gar nicht mehr zu. Das ist vielleicht das Schlimmste daran für mich als Kulturwissenschaftler, denen traut man ja gar nicht mehr zu, dass sie überhaupt durch ihre Forschung die Welt an den Abgrund führen können. Weil die natürlich genau wissen, der Naturwissenschaftler, wenn der auf den falschen Knopf drückt, da kann natürlich viel mehr zu kaputt gehen als der nennen wir ihn mal einfach dreist, der Romanist in der Bibliothek sein Buch zuklappt. Was kann da schon schief gehen? Tja, so weit ist es schon gekommen.
Ja. Dem Psychologen traut man wahrscheinlich noch viel Schlimmes zu.
Richtig, der Silent Hill-Teil, in dem man diesem Psychologen dauernd gegenübersetzt, den finde ich ja einen der besten.
Ja, eben, und ich glaube also in der Richtung, klar, also wahrscheinlich wissen die meisten, ihr habt ja sowieso wahrscheinlich das Problem, oder? Dass alle da sitzen, das ist doch auch so ein Studiengang, wo die Eltern sagen, ja, aber Kind, na, warum willst du dich nicht gleich arbeitslos melden?
Das stimmt. Oder werd doch einfach Social Media Manager. Oder
Ja.
es gab doch mal irgendwie, ich weiß nicht mehr wann es war, so kurz nach der Jahrtausendwende wollten irgendwie alle in meinem Bekanntenkreis diesen ominösen Beruf des Webdesigners erlernen. Ich glaube, dass der kommt.
Ja,
Das,
das ist ja.
aber der hat
Ja.
dasselbe Schicksal erfahren, glaube ich. Außer er hat sich halt spezialisiert und wurde wirklich technisch. Ja.
Ja, wollte gerade
So wie
sagen.
jetzt alle Social Media Manager dauernd bedenken müssen, eigentlich sind sie nur noch so Adbooker und SEO-Klone.
Ja, genau. Wobei, natürlich, wenn Sie sich dann wieder mit SEO auskennen, ist nochmal wahrscheinlich die Berufschancen sich schon wieder besser. Aber zurück zum Thema.
Richtig.
Wenn dieser Transhumanismus in deiner Doktorarbeit dann ein ganz eigenes Kapitel sozusagen verortet bekommt, ich finde den Gedanken ja schon mal faszinierend zu sagen, findet sich diese Idee des Transhumanismus, diese Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten über das Normalmögliche hinaus nicht auch in Spielen, die das gar nicht konkret adressieren? Jetzt weiß ich nicht, wenn man sieht, wie Mario einen Pilz frisst, ist das wahrscheinlich aber. Das ist noch kein Transhumanismus, oder? Weil dann ist ja eher so, keine Ahnung, psychotropische Drogen. Vielleicht bildet sich Mario auch nur ein zu wachsen, aber das ist ja jetzt nichts irgendwo, wo man sagt, da haben Wissenschaft und Forschung etwas hergestellt, das Mario benutzt, um über sich hinaus zu wachsen. Wo findet sich das konkret?
Du meinst abgesehen vom Power-Up sozusagen?
Ja, gibt es da noch weitere Beispiele, wo ich hinterher da sitze und denke so, oh, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo er es sagt.
Ja, wenn wir mal an zum Beispiel diese, also wo ich überrascht war und wo ich im Nachhinein erst drauf kam, war natürlich diese ganze Cyborg-Reihe, also der Begriff der Cyborgisierung aus Spielen wie Mortal Kombat. Dort finden wir Cyborg-Charaktere en masse oder wir finden diesen, war das mir helfen, dieser Sergeant Rex Powercold aus Far Cry 3, Blood Dragon. Es gibt bei Streets of Rage 3 einen Dr. Gilbert Sun. Es gibt bei Tekken 3 Brian Fury. Ninja Gaiden Z hat diesen Ninja namens Yaiba, glaube ich, heißt er. Das sind alles zumindest schon mal sogenannte, irgendwie, wie würde man sagen, Cyberkrieger, die sich alle diese Enhancement gefallen haben lassen, um da im Kampf ein stärkeres Auftreten zu haben, dass die physischen Fähigkeiten hochgepusht werden. In denen aber
ganz häufig eine eher kritische Backstory, oder? Das sind doch sicher ganz häufig so das Ergebnis verbotener Experimente und gegen ihren Willen und bla, oder?
Ja, nicht immer. Die meisten gehen so sehr, also was natürlich auch dann diesem, darauf wollte ich ja am Anfang schon mal hinaus, dass praktisch dem Genre verpflichtet sozusagen die Vorteile so stark überwiegen, dass auch diese Figuren, das ist, bleibt natürlich jetzt Spekulation, wenn keine Backstory gezeichnet wurde, dann füllt der Spieler ja gerne im Kopf so die Lücken, dass die natürlich, dass ihnen sehr willkommen ist, wenn sie über ihr Gegner triumphieren, egal mit welchen Methoden. Und dass sie praktisch dauernd auf der Suche sind, nicht nur ihre Kampfkunst zu perfektionieren, sondern auch begreifen, dass diese transhumane, nennen wir sie mal Mischung, also Anreicherung ihrer Martial Arts Skills durch Technologie, ihnen den entscheidenden Vorteil auf dem Battlefield für die nächste Runde eben liefert. Das ist vielleicht dann nochmal anders bei Spielen wie, wenn es eher so lange drüber nachgedacht wird, wie bei Metal Gear Rising, ich glaube Revengeance heißt der Teil, oder? Ja, genau. Da wird dieses Thema plötzlich ganz anders verhandelt, eher reflektiert. Und wenn man das Ende sich anschaut, dann ist es ja ein deutlicher Unterschied. Dieser Cyborg Raiden, der geht mit dem Thema am Schluss ja anders um.
Ja, ich glaube, in Metal Gear war das ja auch schon länger Thema. Ne? Ich selbst, dieser Ninja aus Metal Gear Solid 2 ist, glaube ich, auch nominell ein Cyborg und ist ja auch wahrscheinlich nicht die glücklichste Existenz, die man sich vorstellen kann. Aus dem Bauch raus hätte ich ja gesagt, dass dieser ganze, alles, was so mit diesem Transhumanismus, mit eben hier, wo ist die Grenze, ist der noch Mensch, ist der schon Maschine, also wenn es gerade so um dieses Ersetzen von Körperteilen geht, dass das in diesen Extremen, in die es dann auch meistens ausartet, schon, glaube ich, eher negativ ist, so von der Strömung her. Ich glaube, das ist auch vielleicht irgendwie Ausdruck eines kulturellen Unbehagens mit diesem Gedanken, dass das eben über, oh, guck mal, der Kriegsveteran kann jetzt wieder laufen, dank seiner Beinprothese, aber sobald es dann darüber hinausgeht, dieses, ich habe, weiß nicht, so vom Gefühl her habe ich das Gefühl, dass auch so die Gesellschaft da eher so ein bisschen Angst hat, so, oh, ne, irgendwann sind wir mehr Maschine als Mensch.
Ja, es kommt doch darauf an, wie die Figur einfach sonst gezeichnet ist. Wenn es so eine Sidekick-Figur ist, und die sich irgendwie hilfreich und freundschaftlich mit dem Protagonisten versteht. Ich bilde mir ein, dass es so zum Beispiel in diesem sträflich unterschätzten Third-Person-Shooter Binary Domain war. Da gab es einen Cyborg als Mitglied der Kampfeinheit, ich glaube Kane hieß der. Der war nicht nur nützlich, sondern er war auch irgendwie so ein bisschen witty, ein bisschen clever, meinem Erinnern nach zumindest. Dann zeichnet sich da oftmals ein anderes Bild. Aber du hast schon recht, grundsätzlich, wenn man mal darin dann denkt, was da passiert, zum Beispiel in Call of Duty Advanced Warfare, dass der Kollege da von diesen neuen Arm oder diese Hand, Arm, eins von beiden, Hand oder Arm, geschenkt von Kevin Spacey bekommt. Und er im Finale, ich hoffe, jetzt haben es alle mittlerweile gespielt, ich spoilere das jetzt dreist einfach mal, dass der am Ende sich sozusagen wirklich von seiner Armprothese wirklich buchstäblich trennen muss, sie selbst durchschneiden muss oder durchtrennen muss, um dieses Spiel erfolgreich zu bestehen, um wieder sozusagen, um wieder eben Mensch zu werden. Dann ist es schon interessant, was da von Inhalt verhandelt wird plötzlich, ja. Den Bösewicht nicht nur bestrafen, sondern auch selbst wieder Mensch werden, indem man sich von der Prothese, die ihm das ganze Spiel über den entscheidenden Vorteil brachte, sich trennt. Ja. Und auch so den Unterschied zwischen vielleicht Krieg und Frieden, in der Nacht, die eine Mission haben möchte, darzustellen.
Ja, und halt, also wie du schon gesagt hast, ne, es ist so der Rückkehr, die Rückkehr zur Menschlichkeit, auch, also auch das, das rein Menschliche sozusagen ist ja auch so ein Ideal, quer durch ganz viele Medien hindurch. So, es ist so Gattaca zum Beispiel. Der ganze Film geht ja auch so ein bisschen darum, ne? Über diese zwei Klassengesellschaften, die sich dann sehr häufig dabei herausbilden, so wie wir das bei den Deus Ex-Teilen auch schon eben kurz angesprochen hatten. Und wo, glaube ich, halt einfach dieses Unverfälschte ist, so ein bisschen wie Doping im Sport, wo es auch das Ideal gibt des Athleten, der einfach aufgrund seiner natürlichen Begabung und vor allem seiner harten Arbeit obsiegt und nicht, weil er den richtigen Mix an Chemikalien gespritzt bekommen hat.
Das ist zwei Sachen. Erstens, Gattaca, super Film. Mein Lieblingszitat ist, weißt du, warum ich da meinen Bruder geschlagen habe? Ich habe mir nie Kraft für den Rückweg aufgehoben. Da läuft mir noch heute eine Gänsehaut den Körper entlang. Wirklich toller Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn anschauen. Eine wunderhübsche Uma Thurman und überhaupt alles super stylisch. Und Sport, gutes Thema. Kannst du dich an diesen, ich glaube, fast dreiminütigen Teaser-Trailer, der rauskam für Black Ops 3 noch erinnern? Der lief recht früh und die haben ja so ein gewisses Händchen dafür. In den Produktions- und Schauwerten zeigen die immer wirklich, was man mit Geld alles anstellen kann. Dort zeigen sie so eine Zeitleiste. Ich glaube, die in den nächsten 50 Jahren passiert, so eine fiktive Zeitleiste. Und da zum Beispiel sieht man, hört man auch, dass laut diesem Black Ops Prophezeiung ist 2025 erlaubt die amerikanische Profi-Basketball-Liga als erster Verband, als Sportverband weltweit, dass modifizierte Athleten teilnehmen dürfen. Bereits 2028 ist der schnellste Sprinter der Welt schwarz, weiblich und mit Maschinenbeinen ausgestattet. Das war ein sehr schöner Teaser. Das war so ein Best-of Transhumanismus in drei Minuten, was alles schief und gut gehen kann gleichzeitig.
Ist ja sogar, glaube ich, eine reale Debatte. Es gab doch, glaube ich, schon den Fall, was waren das, Hochspringer oder sowas, wo Menschen auch mit Beinprothesen durchaus ganz, ganz beachtliche Ergebnisse erzielt haben und dann tatsächlich eine Diskussion gab, so ist das noch fair, weil der Mensch mit der eigentlich ja eine Behinderung zu kompensieren hat, aber durch diese Beinprothesen eventuell jetzt in diesem konkreten Zusammenhang vielleicht sogar einen Vorteil hätte.
Ja, ich muss jetzt einmal blau spekulieren, war das nicht sogar der Athlet, der dann auch später irgendwie seine Freundin durch die Badezimmertür erschossen hat? War das nicht dieser Fall, dieser ominöse?
Da muss ich raus.
Ich bilde mir ein, es war dieser Sprinter mit der Beinprothese, der auch später dann leider auffiel, weil seine Freundin durchs Badezimmertür erschoss oder so. Naja, keine Zusammenhänge natürlich von Prothesen und psychischem Mindset, wer weiß das schon.
Ja, eben. Aber wie gesagt, also auch da, das sind Sachen, glaube ich, die dann mehr und mehr natürlich Anknüpfungspunkte bekommen, ja, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, so ja, oh, und wie können wir das denn jetzt hier weiterentwickeln? Und ich glaube, natürlich ist es auch für Spiele durchaus interessant. Es gab, glaube ich, auch mal sogar einen wissenschaftlichen Aufsatz darüber, dass Spiele Dystopien zu bevorzugen scheinen und ungern in Richtung Utopie wechseln, wahrscheinlich einfach wegen dem inhärenten Konflikt, weil es ja meistens in Spielen darauf hinausläuft, dass man irgendeinen Gegner bezwingt.
Ja, und vor allem folgende Gedanke dazu, wer traut sich denn, also jetzt gar nicht mal negativ konnotiert, aber einfach die Frage, wer traut sich denn in unserer, sagen wir mal, pluralistischen Westwelt überhaupt noch wirklich seriös eine Utopie aufstellen zu wollen? Also da muss man ja wirklich sich, weil die Vorwürfe, die man an diese Utopie stellt, die sind ja recht schnell, ja. Klassische Vorwürfe an Utopien heißen ja im Grunde, da hat sich jemand hingestellt und behauptet, er hätte den perfekten Status fürs Gemeinwesen gefunden. So werden wir glücklich, so ist es am besten. Und tatsächlich, das funktionieren ja Dystopien eigentlich immer nur dann richtig gut. Wir werden eingeführt in eine vermeintliche Utopie, ja, in einen schönen Zustand. Und plötzlich wird eines dieser Mitglieder in der Gemeinschaft oder in der Gesellschaft durch eine Art von Erweckungserlebnis, macht so Klick, aha, und er sieht plötzlich seine Welt, die Welt um ihn herum anders. Und erst dann wird diese Utopie plötzlich zur Dystopie, weil davor ist sie ein super Zustand. Nur in der Sekunde, in der er seinen Blickwinkel, in der er praktisch anders wird als die Mehrheit der Gesellschaft, kann das eben ganz schnell kippen. Der dystopische Moment ist dann da und dann wird es auch schwierig, zur Utopie zurückzukehren. Und man darf nicht vergessen, der großartige John Woo sagte immer, es ist spannender, einem Auto beim Explodieren als beim Einparken zuzusehen.
Stimmt. Da hat er recht, der John Woo. Sehr schön. Jetzt, dann springe ich jetzt mal ganz kurz nochmal zurück zu den Strategiespielen, weil die scheinen, das hast du ja auch schon sehr richtig gesagt, die scheinen durchaus ein bisschen wissenschaft positiver zu sein, aber auch, sag ich mal, geerdet in ihren eigenen Bedürfnissen. Also du hast ja selber schon gesagt, die Wissenschaft ist dort eigentlich auch dem Spielprinzip folgend eher das Produkt von der Bereitstellung der nötigen Menge an Ressourcen, sei es Zeit oder sei es irgendeine Wissenschaftsressource, die man da vielleicht reinkippt. Also es geht ja in so Spielen häufig darum, einfach verschiedene Ressourcenbedürfnisse gegeneinander abzuwägen, die Produktion von Einheiten versus den technischen Fortschritt, den man zum Beispiel über Wissenschaftsressourcen erlangt. Ist das gut oder schlecht unterm Strich für die Wissenschaft, wenn sie so dargestellt wird, als einfach nur so dieses Produkt von, wenn wir nur genügend Zeit und Geld da reinkippen, dann klappt das alles?
Also ob das letzten Endes gut oder schlecht ist, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen, aber man kann schon davon sprechen, dass hier eine spielmechanische Ausprägung der Fachbegriff lautet hier wahrscheinlich am ehesten Technikdeterminismus stattfindet. Ja. Also wie schon angedeutet, das sind vorbestimmte Momente, sehr lineare, in bestimmten Spielzäsuren passiert etwas, wenn ich dies und das gemacht habe, technisch, auf der technischen Seite. Und jetzt, und da kommt vielleicht so das große Aber, natürlich kann diese Sachen, die ich da freischalte, auch Rückspiegelungen oder Rückwirkungen auf gesellschaftliche Entwicklungen haben. Also wenn man daran denkt, was für eine Technologie sorgt zum Beispiel für Wachstum. Also die Vorstellung, dass Technologie irgendwie die Geschicke der Menschheit in einer deterministischen Art und Weise bestimmt, die finde ich vertreten Strategie- und Aufbauspiele schon oftmals recht konsequent, wenn sie sich allzu sehr auf einen strikten Technologiebaum verlassen, denke ich, ja.
Und es ist ja auch eine gewisse Kommodifizierung von Wissenschaft, die da stattfindet. Also Wissenschaft sozusagen als Ware. Es gibt ja auch einen ideellen Anteil an der Wissenschaft. Ja, also es gibt ja einen Grund sozusagen, warum man sagt, so, wenn du deine Doktorarbeit schreibst oder sowas muss veröffentlicht werden. Es geht darum, das Weltwissen zu mehren. Das darf nicht irgendwo weggeschlossen werden. Also es gibt ja durchaus ideelle Komponenten an der Wissenschaft, die da sozusagen dann aber alle wegrationalisieren.
Ich möchte sogar weitergehen und sagen, dass wenn man sich jetzt mal so diese richtig, richtig ausgefuchsten Hardcore-Strategiespiele wie Victoria 2 ja, von Paradox anschauen, dann stellt man auch da fest, dass die eben der Versuch dieser Tech-Trees findet da statt, den eben nicht bei einem Tech-Tree zu belassen, sondern dass man das auch ausweitet, also man überträgt die Mechanik eines Tech-Trees auch auf zum Beispiel Institutionen der Kultur, dass man plötzlich sagt, Kultur entwickelt sich doch eigentlich ganz ähnlich wie Technologie. Wenn ich dies, das und jenes mache, bekomme ich dies, das und jenes. Wenn ich zum Beispiel hier in dem Feld Kultur investiere ich ein bisschen im Bereich Psychologie, 1, 2, 3, und schon habe ich die politische Ideengeschichte freigeschaltet. Das wirkt natürlich ein bisschen willfährig. Vielleicht nicht nur ein bisschen willfährig, sondern auch eigentlich herzlich naiv. So wie sich eben das plötzlich darstellt, dass ich plötzlich versuche, nicht nur Technologie in dieses Baumschema reinzupressen, sondern auch ganz andere Bereiche des Lebens. Und dann kann man schon plötzlich sagen, Moment, also dass vielleicht nach dem Stock irgendwann der Schraubenzieher kommt, ja, okay, und dann der Düsenantrieb für den Jet, aber warum soll sich denn bitte aus, ich investiere 2 Punkte in Sigmund Freud und plötzlich habe ich am Ende Oswald Spenglers Kulturpessimismus. Also diese Sprünge, die da plötzlich versucht werden, so ebenso nutzbar zu machen, die sind schon recht, recht wild manchmal. Ja.
Ist das was, würdest du sagen, dass das was ist, was durchaus vielleicht auch einen gewissen Zeitgeist widerspiegelt? Also es gibt ja schon immer so ein bisschen Diskussionen darüber, wie viel investieren wir in Forschung, in Bildung und Ähnliches. Und das für manche Leute ja sagen, da steht inzwischen viel zu sehr im Vordergrund, was ist denn der wirtschaftliche Nutzen, wenn es auch um die Ausbildung geht. Ja? Also ich glaube, korrigiere mich, wenn ich mich täusche, aber ich habe das Gefühl, es gibt ja schon eine fortlaufende Diskussion darüber, ist der universitäre Betrieb einfach zu weltfremd. Da kommen keine Leute raus, die wir im Betrieb gebrauchen können. Und wo dann die Gegenseite sagt, ja, aber das ist wichtig, dass die Universität so funktioniert. Die Leute sollen frei forschen können, die sollen lernen, irgendwo wissenschaftlich und unabhängig zu denken. Und deswegen, und es ist blöd, wenn wir jetzt versuchen, das Ganze darauf zu trimmen, dass das möglichst gute Arbeiter produziert, sondern es soll halt sozusagen auch ideellen Ansprüchen genügen. Ist das was, was sich da wiederfindet, oder ist es jetzt zu weit gesprungen, weil wir natürlich konstatieren müssen, sehr viel davon ist einfach spielmechanischen Erwägungen geschuldet?
Ja, also zum Ersten ist natürlich so, als jemand, der sich erfolglos durch viele Stipendienanträge geschlafen hat und aus der Kulturwissenschaft kommt, wäre es natürlich albern zu sagen, ich habe da nicht eine gewisse Meinung dazu. Aber ich stelle ganz einfach auch bei meinen eigenen Studenten fest, und die, das muss man ganz ehrlich konstatieren, haben diejenigen, die sich in unsere Fächer verirren, mal ganz böse gesprochen, unsere Fächer meine ich sowas wie amerikanische Kulturgeschichte, haben die überhaupt wirklich noch Lust darauf, das so zu machen? Wenn ich überlege, einen Bachelor in Philosophie, was ist denn das? Ich meine, 6 Semester Philosophie, was hast du denn danach? Da muss doch jeder Student von selbst drauf kommen und sagen, da habe ich eigentlich gar nichts. Da habe ich weder in die Philosophie reingeschaut, noch mit meiner Zeit was Vernünftiges gemacht. Ja. Deswegen diese beiden Extrempositionen, die du angesprochen hast, tatsächlich löst es sich einfach auf in einem großen Graubereich. Ich denke, dass beide Positionen existieren, vereinzelt noch, aber sie werden sich schon irgendwo die Hand reichen. Fest steht natürlich, dass es da einen gewissen ökonomischen Druck gibt. Auch die noch so wildsten Orchideenfächer spüren den zunehmend. Und die Zahl von privaten Unis geht auch hoch, vielleicht ist auch ein Indikator. Und an Fachhochschulen, wo früher eher die Praxis angesagt war, die wollen auch jetzt alle ihr Promotionsrecht plötzlich einfordern. Das könnte man schon so als gesamtgesellschaftliche Schau deuten, wenn man so will. Andererseits liegt es ja letzten Endes auch den zunehmenden Erwachsenen ganz klar von sich aus zu sagen, was möchte ich eigentlich in meinem Studium, durch mein Studium erreichen, was möchte ich für Inhalte in meinem Studium bekommen. Ja? Diese Infantilisierung von Erwachsenen, ich finde, das ist ein gefährlicher Trend, dass Leute einfach nicht mehr fähig sind, wie Erwachsene sich zu benehmen und wie Erwachsene zu entscheiden.
Ist das ein gefährlicher Trend, weil dem so ist, oder ist es ein gefährlicher Trend, wenn diese Annahme stattfindet?
Ach, gute Frage. Das ist tatsächlich, damit meinte ich Ersteres. Aber ist natürlich genauso jetzt eine Annahme, weil das sehe ich jetzt durch mein Set an Überzeugungen so ein bisschen durch, als Hochschullehrer. Und diese Brille ist natürlich arg beschränkt. Das mag in einem anderen Kurs nebenan beim Dozentenkollegen gleich ganz anders sein. Aber das sind halt so eigene bisschen Beobachtungen tatsächlich, ja.
Hast du ein Beispiel? Hast du mal irgendwas zur Veranschaulichung?
Wie ich kurz angeschnitten habe, also geht da um, jetzt ist halt zum Beispiel die politische Ideengeschichte, klar, dass man sich da durchmogeln kann, wenn man immer nur Zusammenfassungen liest. Aber dann muss man sich halt irgendwann fragen, und das wäre für mich sozusagen der Zeigefinger an die Studenten und Studentinnen, verschwende ich hier nicht meine Zeit? Oder was mache ich in diesem geisteswissenschaftlichen Studium hier ganz konkret? Studiere ich das, weil es mir gefällt, eben diese 800 Seiten pro Woche zu lesen und es nicht als Last, sondern als Bereicherung für mich und mein Sein empfinde? Oder möchte ich einfach nur möglichst schnell diesen Bachelor haben und ich weiß, dass mir das reicht, wenn ich immer nur diese, sagen wir mal, Wissen als Tweet in 140 Zeichen, die Kernthesen zusammengefasst. Das reicht ja, also um die Prüfungen zu kommen, scheint das mittlerweile auch zu reichen. Da ist die Frage nur noch letzten Endes, wozu soll ich das überhaupt studieren? Also wozu mache ich das? Wie bringt es mich weiter? Mache ich das, weil es mir gefällt? Das ist meine bewusste Wahl. Das Abitur habe ich jetzt hinter mir. Jetzt könnte ich ja erstmal machen, was ich möchte. Oder versuche ich halt möglichst schnell in den Job zu kommen und Geld zu verdienen. Das ist ja normativ betrachtet nichts. Ich verurteile das ja nicht. Nur jeder ist natürlich schöner, mit Leuten zu arbeiten, die dieses Studium gewählt haben, weil sie sich in dem wiederfinden, weil sie sich in dem weiterentwickeln wollen. Nicht nur immer die Frage stellen, ist das prüfungsrelevant? Kommt das in der Klausur dran? Muss das auch rein? Das, finde ich, ist schon zunehmend zu beobachten, diese Art von ja, Studium-Light, Schmalspur-Studium.
Okay, also der Weg ist nicht das Ziel, sondern nur die Urkunde.
Ja, die Urkunde, ja, richtig. Ach, Dreh. Ich werde traurig, oh je, im Herzen.
Oh, es tut mir leid. Schnell, wir wechseln das Thema.
Okay.
Weil du diese 4 Linsen angesprochen hast, würde ich die anderen 2 zumindest mal ganz kurz ansprechen wollen. Also was gibt es denn über Wissenschaftlerbiografien im Medium Computerspiel Interessantes zu berichten?
Es ist eigentlich insofern sehr witzig, weil du hast wahrscheinlich unbewusst, hast du sofort auch, entweder hast du den Freeman genannt oder Half-Life genannt. Diese Figur als Wissenschaftler natürlich kommt den meisten Spielerinnen relativ schnell in den Sinn, weil die halt so super prominent ist, ja. Und die erfüllt auch, weil sie allein schon durch ihr Äußeres irgendwie so ein bisschen diesen coolen Nerd-Look mitkreiert und erfunden hat, ja. Der Wissenschaftler, der eben eigentlich top ausgebildet ist, aber in dieser Forschungsanlage gezwungen ist, mehr oder minder sein ganzes theoretisches Wissen wenigstens kurzzeitig irgendwie so ein bisschen aus dem Eimer zu kippen und zur Brechstange zu greifen und auch ein Mann der Tat, wenn man so möchte, zu werden. Ja. Darum ist er deswegen auch so ein bisschen interessant und er ist recht präsent. Aber es gibt natürlich viele andere wissenschaftliche Lebensläufe, die man in Spielen trifft. Wenn man zum Beispiel an den von mir so sehr geliebten Mordin Solus aus Mass Effect denkt, der eine ganz interessante Wissenschaftlerkarriere hingelegt hat, und zwar eine vielschichtige, weil an ihm kann man natürlich wunderbar auch so einen Konflikt festmachen. Ich hoffe, wir spoilern jetzt niemand, aber sollte ja mittlerweile bekannt sein, an welchem Genozidprogramm er auch mitgewirkt hat in seinem früheren Leben. Und jetzt ist er ein Wissenschaftler, der diese Entscheidung natürlich zutiefst bereut und irgendwie eine Läuterung durchläuft. Ja, also nicht nur, es geht ja nicht sozusagen nicht nur um menschliche Wissenschaftler, aber natürlich im Spieldesign, klar, denen werden natürlich auch so typische menschliche Konzepte von Schuld und Sühne plötzlich aufgestülpt, weil wir halt in menschlichen Kategorien denken und auch die Spieldesigner in menschlichen Kategorien denken, dass diese außerirdischen Wesen vielleicht Züge aufweisen könnten, die uns bisher in konzeptionell total unverständlich und fremd sein könnten, lässt sich eben in einem Spiel, in einem Medium nur schwerlich darstellen, weil sie halt außerhalb unseres Erfahrungsbereiches auch liegen würden, sage ich mal. Aber man trifft auch in Welten wie in Fallout, gibt es ja auch relativ viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die man dort trifft, die an denen man dann ganz gut verschiedene Dinge durchexerzieren kann, gucken kann, wie stellen die sich denn die Neuordnung der Gesellschaft vor? Was für Wiederaufbaupläne haben die? Was für eine Gesellschaftsordnung schwebt denen vor? Wem schulden die ihre Loyalität? Das sind so Themen, die in Fallout immer wieder auftauchen. Oder man kann auch noch viel alltäglicher verhandeln und sich überlegen, die Gefährtin vom Kollegen Freeman, die bleiben ja da könnte man zum Beispiel sich mal anschauen, das Thema Akademiker und Kinderlosigkeit. Also das ist natürlich jetzt schon ein kleiner Sprung, den man da denken muss, aber die beiden, die als sozusagen als Paar unterwegs sind, Freeman und sie, und von äußeren Umständen getrieben sind, dauernd actionreich, aber man könnte schon auch mal das versuchen, als Metapher zu verstehen, auf die Kinderlosigkeit von Akademikerpaaren. Das ist ein bisschen, das mag jetzt aufs erste klingen, ein bisschen far-fetched klingen, aber das sind alles Fragen, die man eigentlich an diese Lebensläufe auch stellen kann und spielen, finde ich.
Also ganz interessant ist ja bei dem Mordin Solus, dass er halt wirklich auch nicht nur vielschichtig als Charakter angelegt ist, sondern eben sozusagen auch auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Also erst einmal hat er diese vom Saulus zum Paulus-Geschichte, die er als Charakter durchläuft, aber ist ja auch sozusagen auf so einer eher metaphorischen Ebene verschiedene Wissenschaftskonzepte oder zumindest Befürchtungen, die er da repräsentiert. Er beginnt das Ganze ja eher so. Ja, fast so, wie man das normalerweise auch in Bedrohungsszenarien mit einer Computer-KI oder sowas darstellen würde. Also es ist eine entrückte Wissenschaft, die sozusagen eher sehr strikt logisch handelt, ohne dabei sozusagen ethisch-moralische Faktoren großartig mit einzubeziehen und mit schrecklichen Folgen. Und dann danach sozusagen, als er mit den Folgen seines Tuns konfrontiert wird und auf einmal die moralische Ebene für ihn greifbarer wird oder sowas, dann endet er auch sein Handeln.
Ja, das stimmt. Also man kann generell einfach sagen, wenn man sich überlegt, wie kam diese Linse über die Karrieren und Biografie zustande, ist dass die Biografieforschung eigentlich lange Zeit ein fester Teil der Wissenschaftsgeschichte war, bevor sie so ein bisschen in Verruf geriet, weil man gesagt hat, ah, hier wird doch eigentlich im Grunde nur die großen Taten von weißen Heteromännern aufgezählt, eine so im Sinne einer Verheldifizierung. Aber erst seit geraumer Zeit ist dieser Forschungszweig wieder ein bisschen mehr en vogue, weil man glaubt, dass man da eben Einsichten in die ja, sozialen, politischen und auch kulturellen Dimensionen der jeweiligen Zeit, in der die Personen gelebt haben, gewinnen kann. Und darum kam ich eben erstmal drauf, damit diese Biografien auch näher anzuschauen. Dazu zählt ja auch also nicht nur die Lebensplanungsfrage, die ich angesprochen habe, oder wie ist es um die Forschungsfreiheit denn dieser Figuren bestellt? Können die wirklich in jede Richtung forschen oder ist es so, diese Wissenschaftler uns immer nur begegnen sozusagen als Provider von Technologie? Ja? Haben die keine eigene Agenda, sondern sagen die immer nur, ah, ich wollte sie noch mit diesem neuen Lasergewehr ausstatten. Ah, ich wollte sie mit diesen neuen Granaten ausstatten. So wie eben mehr oder minder Q in James Bond funktioniert. Da ist seine Rolle ja funktionell betrachtet sehr arg beschränkt. Aber wäre eigentlich eine Q-Figur, das hat man auch überlegt, wäre eine Q-Figur, die James Bond betrügt und ihr in den Rücken fällt, wäre die nicht eine viel spannendere Figur? Fragezeichen. Das war auch einer so der Aufhänger für dieses Kapitel, wo ich so mal drauf kam zu überlegen, wie ist es in Spielen?
Wie ist es denn in Spielen? Ist der Wissenschaftler in Spielen weiß, männlich hauptsächlich?
Er wird zunehmend bräunlicher, wollte ich jetzt schon fast sagen. Also da kann man, denke ich, schon einen Trend erkennen. Diese Figur, die wird zunehmend diversifizierter. Die Frage, die sich da auch anschließt, ist natürlich gerade im Bereich von Spielen, die ein bisschen mehr Action bieten und auch kurz angedeutet vorhin mit Freeman als Actionheld letzten Endes. Schafft es diese wissenschaftliche Figur irgendwie glaubwürdig, auch den Action-Teil, den Abenteurer-Teil abzubilden? Wenn wir daran denken, berühmtestes Beispiel ist auch hier, was heißt auch oder ist hier, Indiana Jones, ja, Archäologe, aber natürlich werden wir in Indiana Jones nicht sehen, dass er einfach 120 Minuten an Ausgrabungen teilnimmt. Nein, wir werden sehen, wie er 110 Minuten Nationalsozialisten in die Fresse haut und wir alle sagen, gut so, nochmal eine. Insofern, wenn wir da an Lara Croft denken, aber Lara Croft ist praktisch so ein bisschen so der Missing Link, weil da sieht man plötzlich, da geht es dann um die Orte von Wissenschaft schon eher, dass diese Ausgrabungsstätte, die eigentlich seriöse Wissenschaft bedienen können, nennen wir es mal so, plötzlich so Abenteuerspielplätzen verkümmern. Da spielt dann die Wissenschaft eigentlich keine Rolle mehr, sondern es geht darum, dass man dort eben wirklich viel Action erlebt und da bleibt vielleicht noch ein Anstrich Wissenschaftlichkeit letzten Endes übrig, aber darum geht es dann in den Spielen nicht mehr.
Ja, Lara Croft ist ja auch dem Titel nach schon quasi so, ist eher schon fast so semi-kriminell.
Richtig.
Ich weiß gar nicht, was sind überhaupt ihre erklärten Beweggründe? Weil es geht ja dann, ich weiß nicht, hat sie je vorgehabt, irgendwas in ein Museum zu stellen? Also sowas wie Indiana Jones, weißt du, mit seinem It Belongs in a Museum als berühmten Ausspruch von Indiana Jones, sowas wäre mir von Lara Croft gar nicht geläufig.
Ja, ich kenne sie immer nur mit ihrem Vati-Komplex so ein bisschen.
Ja, und irgendwelche Artefakte mit übernatürlichem Anstrich, aber das ist halt alles wahrscheinlich diesem Indiana Jones-Ding entlehnt. Bevor uns die Zeit ausgeht, würde ich gerne noch mal eine Sache ansprechen, und zwar, wir gehen ja sozusagen eingangs von einer grundlegenden Prämisse aus, die deiner Untersuchung sozusagen ja noch mehr Bedeutung auch verleiht, nämlich dass die Darstellung von Wissenschaft in einem Medium oder über alle Medien hinweg sozusagen auch die Gesellschaft in ihrer Wahrnehmung prägt. Ist das so? Kann man das so einfach behaupten? Gibt es denn Anhaltspunkte dafür, dass das Bild, dass die Gesellschaft so insgesamt, das, was wir uns unter Wissenschaft vorstellen, tatsächlich erheblich geprägt wird von dem Gebrauch, dem Konsum von sowas wie einem Computerspiel?
Also, das wäre natürlich eine Frage, die empirisch zu beantworten wäre. Und das kann in dem Umfang dieser Arbeit nicht geleistet werden, letzten Endes. Aber die Ankerpunkte sind natürlich der Gestalt schon so, dass wir erstens davon ausgehen, dass wir es mit einem Medium zu tun haben, das von einer unheimlich großen und immer größer werdenden Anzahl von Menschen gespielt wird. Diese Menschen sind in alle Herren Länder und alle Kulturkreise verteilt. Sie sind männlich wie weiblich. Sie nehmen sich vielleicht auch als dritte Geschlechter wahr. Sie sind unterschiedlich alt. Das heißt, die Schlussfolgerung oder die Vermutung, dass bestimmte Bilder, die ständig wiederholt werden, dass die eine gewisse Wirkung entfalten, ist zumindest schon mal, finde ich, eine These wert. Ja? Wo sich das konkret festmacht, letzten Endes, was für ein Bild diese Spiele vermitteln, das habe ich ja versucht darzustellen, aber was für ein Übersprung das tatsächlich auf Wissenschaft hat. Dieses klassische, ich möchte Astronaut werden, weil ich die erste Mondlandung gesehen habe, Moment, das kann diese Arbeit nicht nachweisen.
Hast du eine eigene Annahme dazu, irgendeine Theorie? Ich weiß, Wissenschaftler spekulieren nicht gerne, aber was würdest du denn sagen? Zu welchem Grad wird das Bild, das man von Wissenschaft in der Öffentlichkeit hat, geprägt durch Medienkonsum?
Ich denke, dass dort immer noch, das zeigen tatsächlich empirische Untersuchungen, dass dieses das ist das prominenteste Bild. Das, also es gibt zwei Ausprägungen von Wissenschaft, die sich tatsächlich einfach konsequent und hartnäckig halten. Das eine ist eben der Wissenschaftler als praxisferner Egghead, ja, der Nerd. Und der andere ist eben der vor sich allein gegen die Gesellschaft stellende Mad Scientist. Das sind die beiden Ausprägungen, die immer noch am prägnantesten vorhanden sind.
Ja. Wie ist denn das? Gibt es irgendwann ein Stimmungsbild insgesamt? Ist die Gesellschaft insgesamt heutzutage wissenschaftsskeptischer als früher, positiver als früher? In was für einem Zeitalter leben wir denn?
In was? Das frage ich mich auch immer. Vor allem, wenn ich einen Parkplatz suche, stelle ich mir diese Frage. Also es gibt tatsächlich den ganzen Bereich sozusagen von Wissenschaftskommunikation und Wissenschafts-PR, wenn man den ein bisschen verfolgt, dann ist dort schon so einheilige Meinung, dass man Wissenschaft aufgrund eines wissenschaftlichen Skeptizismus, wenn man an die ganzen, was auch zusammen, also diese Wissenschaftsskeptizismus betreibt, was für eine Art von Forschung betreiben die, das hat doch alles mit gesundem Menschenverstand nichts mehr zu tun, das ist eine abgehobene Elitendiskussion und so weiter und so weiter. Dass trotz dieser Einstellung, die wirklich grassiert, ist das Gesamtbild von Wissenschaft und wie vertrauenswürdig Wissenschaftler sind im Allgemeinen, ist trotzdem sehr hoch immer noch. Vor allem, bilde ich mir ein, ich habe das erst letzte Woche gelesen, vor allem in anglosächsischen Ländern ist das nach wie vor sehr hoch, das positive Bild von Wissenschaft als ein Beruf oder eine Tätigkeit, der man vertrauen kann. Ja. Aber es ist klar, dass je mehr bekannt wird, dass Leute ihre Dissertationen hier etwas munter zusammenfügen aus Fremdquellen oder dass Leute aus Druck, weil es immer heißt Publish or Perish, die Ergebnisse liefern müssen, dass die einfach Laborergebnisse fälschen. Je bekannter das wird, ich meine, das ist klar, das trägt nicht zu einem positiven Gesamtbild bei. Das sollte auch klar sein.
Ich glaube, wir haben im Podcast häufig darüber diskutiert, inwiefern sozusagen Veränderungen auch in der Berichterstattung im Journalismus jetzt in Zeiten von SEO und Clickbait und sonst irgendwas, dass das ganz verschiedene Auswirkungen hat, wie bestimmte Sachen in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Wo ich mir halt auch jetzt gerade die Frage gestellt habe, ob das nicht auch auf Wissenschaft zutreffen könnte. Ja. Wo dann vielleicht so die großen Schlagzeilen sind, dass Elon Musk sitzt da und sagt, oh mein Gott, wir müssen jetzt handeln, damit nicht irgendwelche verrückten Wissenschaftler eine Super-KI erschaffen, die uns alle platt macht und keine Ahnung, es gab diese Berichte über den, was ist das, der, ich will Kernspintomograph sagen, aber es ist natürlich totaler Quatsch, wie heißt das Ding in Genf? Teilchenbeschleuniger,
genau, ja.
Wo alle da saßen, so, oh, die werden ein schwarzes Loch kreieren, das uns alle aufsaugt und solche Geschichten, das sind so die großen Meldungen, wo so ein bisschen zumindest dann durchscheint, dass da so Ängste über die ungezügelte Wissenschaft noch weiter transportiert werden.
Naja, das wäre jetzt so schön, wenn wir das Gespräch führen würden und du würdest eine Blitzmeldung aufs Handy gerade bekommen, in der Sekunde, schwarzes Loch ist offen, ganz Schweiz ist schon weg.
Wäre sehr bedauerlich.
Ja, dann müsstest du aber nicht schnell noch publizieren, das Ding rausjagen und dann wären wir echt am Puls der Zeit.
Ja, das stimmt, da könnten die Leute auch wirklich ihre letzten Stunden, bevor das schwarze Loch sie erreicht, gewinnbringend einsetzen.
Ja, was sollte man sonst machen wollen? Fragezeichen.
Eben, ja. Aus dem Podcast kann man ja wunderbar multitasken, da kann man auch nochmal seine Lieben umarmen, während man hört.
Und du kannst deine Katze streicheln.
Ja, ganz genau, wenn sie nicht wieder beim Pullover festhängt und verzweifelt weg will. Naja, gut, ja wunderbar, dann hätte ich gesagt, dann sind wir damit am Ende dieser Folge angekommen. Rudolf, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich freue mich auch sehr, danke für die Einladung und freue mich schon, weitere Folgen mit illustren Stargästen dann zu hören.
Genau, wir sind alle gespannt, wie das noch weitergeht. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein für mit Nachgeforscht für diesen Monat. Vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin.